Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Alle Fans von Kirsten Fuchs können sich jetzt freuen, denn es gibt ein Wiedersehen mit Charlotte, Yvette, Antonia und Bea, den jungen Heldinnen der Mädchenmeute. So hieß der preisgekrönte Roman, den Kirsten Fuchs vor 6 Jahren veröffentlicht hat. Jetzt sind die Teenies wieder da in der Mädchenmeuterei. Auf über 500 Seiten erleben sie das nächste große Abenteuer. Und die Mutter des Ganzen ist bei uns im Studio. Kirsten Fuchs, guten Morgen.
Hallo, guten Tag.
Wann saßen Sie in einem Maybach, Frau Fuchs, einem der teuersten Autos der Welt?
Ich recherchiere ja viel, aber in einem Maybach war ich doch nicht. Also ich recherchiere in dem Sinne, dass ich hingehe und es mir angucke, aber das war nur Trockenrecherche.
Ich habe gelesen, nur 500 werden weltweit verkauft und 41 davon fahren in Deutschland. Dachte ich mir, na, ob sie da mal einen ergattert hat. Wir sind damit schon in einer tollen Szene. Der Fahrt der Mädchen ins nächste spektakuläre Abenteuer. Stellen wir das Auto aber erstmal ab. Später mehr dazu. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie Charlotte und Ihre 3 Freundinnen jetzt wieder losschicken wollten?
Das Gefühl hatte ich schon im ersten Buch, so dass ich glaube, die könnte man noch ein bisschen weiter zusammenlassen, diese Gruppe, und noch mal weiter wegschicken. Ja, und dann habe ich erst mal ein bisschen was anderes gemacht zur Entspannung zwischen dem ersten und dem zweiten Buch und dann mich reingestürzt.
In der Mädchenmeute, da hauen die 4 ab während eines Sommercamps, weil es da zu doof ist, verschwinden ins Erzgebirge, leben im Wald, gelten als vermisst und werden dann gesucht. Große Aufregung. Jetzt in der Mädchenmeuterei sind sie kleine Berühmtheiten durch ihre Flucht damals, halten Vorträge in Schulen. Ja, und dann ist was mit Bea. Was denn?
Ach, sie braucht vermutlich Hilfe. Ist keine Person, die gut nach Hilfe fragen kann, die Bea, und schickt Nachrichten. Aber die Freundin Charlotte denkt sich das dann so. Da wird Hilfe gebraucht und wir müssen uns auf den Weg machen. Muss sie erst rausfinden, wo die Bea überhaupt steckt. Die ist in Marokko bei ihrem Vater. Und ja, dann trommelt sie einige der Mädchen zusammen. Im ersten Teil sind es 7 Mädchen.
Das stimmt, genau.
Ja, das sind sonst die Sachen, die mir dann geschrieben werden. Das stimmt gar nicht. Oder die so an den Sender kommen, ne?
Naja, aber sagen wir mal, die Hauptmeute ist zusammen.
Jetzt,
ne?
Sind sie verknappt im zweiten Teil.
Ja. Auf nach Marokko heißt es dann also. Und zwar auf einem Containerschiff. Da spielt die eigentliche Handlung, kann man sagen. Und so detailliert, wie das beschrieben wird, auf der Lexi Barker, Frau Fuchs, da müssen Sie aber selber mitgefahren sein, oder?
Ja, mit der Lexi Barker nicht.
Ja, aber mal auf einem Containerschiff.
Mit einem Containerschiff, oder? Schon, ja. Also nur ein paar Tage. Das waren 4 Tage bis von Rotterdam nach England und wieder zurück. Das dauert mit dem Beladen länger, als man sich das so vorstellt, wenn man so England und zurück ist. Natürlich nicht weit. Und dann sollte es noch mal eine längere Reise geben. Und die ist dann, ich sage jetzt mal, ins Wasser gefallen. Corona-bedingt war die dann nicht möglich. Also da sollte es tatsächlich auch nach Marokko gehen. Und
sind Sie jetzt für den Roman da mitgefahren oder sind Sie mal mit?
Ach, tatsächlich. Ja, ja. Ja,
das heißt, der Plan war da auf einem Containerschiff und jetzt buche
genau,
ich da mal.
Ich habe geschrieben bis zu dem Punkt, wo Sie aufs Schiff steigen. Und da hatte ich dann Gott sei Dank die Recherchereise und konnte da viel notieren, Fotos machen, ja, aufnehmen, einfach mir merken. So.
Lexi Barker, da erinnern sich alle Älteren wohl noch an Lex Barker, den Schauspieler, der in den Karl-May-Verfilmungen den Old Shatterhand verkörpert hat. Wunderschöner Mann irgendwie. Kann mich noch erinnern als Kind, wenn man die Filme gesehen hat. Ich habe mal irgendwo gelesen, Frau Fuchs, dass Sie als Kind Winnetou geprägt seien.
Ja,
oder so, ne?
Ja, Indianer geprägt, würde ich jetzt eher sagen. Das Gefühl, dass sie toll sind und
da kommen die Lexi Barker her, ja.
Ich habe einfach einen schönen Namen für das Schiff gesucht und fand Barker, ich glaube, Barker war vielleicht sogar zuerst da. Beziehungsweise wusste ich, es muss ein Frauenname sein und dann habe ich überlegt, was für einen Namen ich toll fand. Und da wurde aus dem Lex Barker dann halt eine Lexi Barker. Und ich dachte so, wer weiß, wer das noch alles kennt. Also wenn das Jüngere lesen, nehmen sie den Namen einfach so, bis die Eltern ihnen das verraten. Eigentlich schade, ne?
Die Eltern grinsen und die Jungen freuen sich und sagen, Lexi ist doch ein cooler Name. Faszination Containerschiff. Also das hat mir so gut gefallen, Frau Fuchs, weil ich das auch großartig, also irgendwie so faszinierend finde. Diese riesen Hochhäuser, kann man ja sagen, mit Tausenden von Containern und gerade mal einem Dutzend Seeleuten, irgendwie unvorstellbar, wie die da zu Tausenden über die Meere fahren und die ganze Welt versorgen. Wie kommen denn Ihre Mädchen damit klar?
Sie geraten da so rein, ein bisschen unbeleckt, sage ich mal. So wie man sich das dann halt alles denkt, die Seefahrt und Containerschifffahrt. Na gut, dann sinkt es halt ein paar mehr, aber welche Dimension das hat und wie das tatsächlich auf einem Schiff ist, wie diese Männer ihren Arbeitsalltag da strukturieren, was da dranhängt an, ich sag jetzt mal, doch auch Ausbeutung und also Verantwortung von den Leuten, die es konsumieren, das wird ihnen erst natürlich mit der Reise klar, ja.
Und großes Thema ist, dass die meiste Zeit, dass sie kein Netz haben, ne?
Ja, das ist wohl auch tatsächlich auf einigen Containerschiffen ein Problem für die Seeleute, ne?
Und dann gibt es tatsächlich eine Meuterei, aber das und wie es dann mit Bea überhaupt ausgeht und weitergeht, das dürfen wir auf keinen Fall spoilern. Mhm. Deutschlandfunk Kultur, wir sind in der Lesart und im Gespräch mit Kirsten Fuchs über ihren neuen Roman Mädchen Meuterei. Alles darin wird erzählt von Charlotte. Sie nennt sich selbst die Schüchterne des Quartetts, obwohl sie eine überaus freche Schnauze hat auf dem Papier. Mhm. Das liest sich herrlich. Hier mal eine ganz kurze Passage während der Autofahrt in jenem Maybach. Wir waren so fucking noch eins privilegiert, dachte ich. Und das war mir immer unangenehm, weil ich ja nichts dafür konnte, aber kein Mitleid erwarten durfte. Heul, heul, weil ich so gut hab und mich so schäme. Afrika, alle Grenzen dicht, nur für uns nicht. Solche Passagen gibt's immer wieder, Frau Fuchs, und das ist Ihnen wichtig, scheint's mir, ne?
Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, diese Geschichte zu erzählen, ohne dass gerade ein junger Mensch, wacher Mensch, mit so regem Geist wie die Charlotte, dass sie das nicht reflektiert.
Es ist aber bei ihr jetzt nicht so brav konventionell Fridays for Future mäßig, sondern komplizierter. Wie sie da nämlich im Maybach sitzt, denkt sie gleichzeitig, oh, wie geil ist das denn? Sie ertappt sich nämlich beim Gedanken, beim Wunsch sogar, so etwas auch mal besitzen zu wollen und schimpft sich natürlich dann gleich wieder aus. Nie hatte ich einen solchen Neid verspürt, das war doch scheiße. Da sagt sie, da denkt man beim Lesen, das ist unser aller Widerspruch, ne?
Tja, ja. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Tja, ja.
Und haben nicht mal in Maybach gesessen. Sie spitzen diese Sozialkritik dann weiter zu auf dem Schiff, wo die Mannschaft zum Großteil aus Filipinos besteht, die das ganze Jahr da ackern, um ihre Familien daheim zu versorgen und dankbar sein müssen, dass sie diesen Job ebenso haben. Und da werden die Mädchen ganz schön kleinlaut, ne?
Ja, dann nimmt das halt natürlich andere Dimensionen an, ne? Also Maybach hin oder her oder ein anderes Auto haben, immerhin ein Auto haben. Aber diese Männer, die wirklich wahnsinnig viel unterwegs sind, also nicht zu Hause und für zu Hause einfach arbeiten, also für sich jedenfalls nicht, das ist wirklich kein schönes Leben. Und aber versuchen zu Hause den Leuten ein schönes Leben zu ermöglichen, ne? Und das deshalb durchhalten.
Wie haben Sie das erlebt damals auf dem Schiff? Auch so ähnlich?
Also ich empfand die Menschen, die ich dort erlebt habe, auf dem Schiff als ein bisschen runtergefahren. Also wenig den Bedarf gehabt nach Kontakt oder irgendwie. Also die versuchen halt ihre Arbeit zu machen. Und ich glaube, selbst wenn sie viel arbeiten, sind sie trotzdem erschöpft und müde und irgendwie traurig, weil das so auslaugt. Also auch in den Phasen, wo sie wach sind, sind sie ein bisschen nicht wach. So hatte ich das Gefühl.
Ich meine, die Mädchen selber bilden ja auch eine Art Soziotop, wenn man so nennen will. Also Charlotte aus dem Mittelstand, ne? Ihre Eltern haben eine Reinigungsfirma. Yvette, die Luxusbiene, ihrem Vater, der gehört der Maybach und der ist so eine Art gegelter Star-Anwalt oder so. Antonia ist das liebe Schaf, das sich über gar nichts im Kopf macht. Wäre das so ein Querschnitt von jungen Frauen, wie sie die selbst erleben?
Ach Gott, da möchte ich jetzt kein Urteil mehr erlauben.
Naja,
ich würde nur
Sie
widersprechen,
die
dass die Antonia kein Schaf nur ist. Ich finde, sie ist schon auch die moralische der Gruppe. Ja, also ob das jetzt nur immer naiv ist, glaube ich gar nicht. Sie hat eben noch so ein bisschen so einen Kinderblick, der dann sagt, das ist aber falsch. Und damit hat sie ja auch oft recht.
Ja, aber schon Leute, wenn sie dann immer gleich wieder in den Arm nehmen und knuddeln oder so.
Ja, aber weil das ja auch wirklich sehr charmant ist oder süß, wenn jemand so ist. Mhm. Aber trotzdem hat Antonia auch recht, wenn sie das oft sagt. Das ist falsch, das darf man nicht machen. Man muss jedem helfen. alle Lebewesen sind gleich viel wert. So kommt sie ja von dem Standpunkt. Und wenn ihr dann andere, die vielleicht ein Jahr, zwei Jahre älter sind, dann erklären, das geht aber nicht und so, und sie da aber drauf beharrt, finde ich das eigentlich auch richtig so.
Ich meine, die Charlotte, die ist schon so eine Art alter Ego von Ihnen, glaube ich, Frau Fuchs. Ne? Ich meine, sie hat eine sprühende Fantasie, erzählt immer Geschichten auf dem Schiff, wenn sich alle langweilen. Sie waren auch so als Kind, haben Sie mal erzählt.
Ja, und auch schüchtern, genau. Was ich immer noch bin, mir aber keiner mehr glaubt. Aber wenn man das ist, ist man das trotzdem immer so ein bisschen. Das verlässt einen ja nicht. Ne? Also es kommt ja auch das Schreiben ein bisschen daher, dass das einfacher ist, was zu erzählen, wenn man es sich in Ruhe überlegen kann. Also man macht das auf dem Papier und dann ist es fertig, dann kann man es zeigen. Oder ob man spricht so.
Sie legen ja Ihren Büchern Mordsstrecken zurück, ja. Das sind also immer richtige, satte Bücher, ne? So 400-500 Seiten. Wie entwickeln Sie das eigentlich sozusagen? Wissen Sie mal schon von vornherein, wo es hinläuft? Oder lassen Sie da mal Ihre Ladies einfach mal springen und mal gucken, wo es hingeht?
Das ist eine Mischung. Ich weiß am Anfang wesentlich mehr als dann in der Mitte des Buches. Dann hat sich nämlich schon vieles entwickelt, sodass ich merke, ach, der erste Plan ist es nicht. Dann mache ich meistens einen zweiten Plan und dann passiert aber wieder was, wo ich den anpassen muss. Also ich bin immer bereit, für eine bessere Idee den Plan zu kippen.
So. Jungs spielen auch in diesem Roman interessanterweise nur eine ganz untergeordnete Rolle. Also die Mädchen reden so gut wie gar nicht drüber, bleiben wirklich bei und unter sich. Mhm. Verstehen Sie Ihre Bücher eigentlich auch so als ja, eine Art Empowerment, um das moderne Wort zu benutzen, so als Mutmacher, so haltet zusammen, lasst euch nichts erzählen, macht euer Ding?
Ich glaube, das sind sie einfach. Die Bücher sind das, ohne dass ich das groß thematisiert habe. Also es gibt ein paar Gespräche über solche Themen, Männer, Frauen, Mädchen, Jungs so, aber nicht wahnsinnig viel. Und ich habe, glaube ich, einfach beim Schreiben und für die Geschichte so getan, als wäre es völlig normal, dass es solche Bücher gibt.
Kriegen Sie
Weil man sich das ja bei Büchern, wo es nur Jungs oder Männer gibt, nicht fragt. Mhm. Niemand würde dann fragen, das ist ja auffällig, dass es nur Jungs in ihrem Buch gibt.
Ja, ja, stimmt, aber normalerweise denkt man, wenn da so vier junge Frauen zusammenhocken, dass sie dann auch mal über, was weiß ich, über einen Boyfriend reden oder so. Charlotte hat ja einen, der ist aber irgendwie...
Aber nicht, wenn es so viel wichtigere Themen wie gerade gibt, ne?
Wie Bea, also, die gerettet werden muss.
Ja, ja. Und auch überhaupt Globalisierung, alles, was da so Tierrechte, alles, was Ihnen da als Thema so entgegenkommt bei der Reise, ne?
Stimmt, ein Hund spielt auch noch eine entscheidende Rolle. Bekommen Sie eigentlich Reaktionen so von jungen Frauen bei Lesungen oder über die sozialen Medien, die dann sagen, hey, die finden wir klasse, diese Frauen? Oder?
Jetzt gerade bei dem neuen Buch läuft es ja erst an. Aber bei dem ersten Buch habe ich doch viel Post bekommen, ja. Von junge Frauen würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Also die begeistertsten Leser sind vielleicht so 13, 14, 15 so. Und haben das vielleicht, also es gibt auch Jüngere, dann zusammen mit der Mutter gelesen und dann schreiben mir beide, das gab es auch, so dass sie das so zusammen gemacht haben. Ja, doch, da gab es schon Briefe, so, das ist mein Lieblingsbuch. Ich würde gerne in der Verfilmung mitspielen oder solche Sachen. Ja,
ja, verfilmen müsste man das eigentlich schon mal, oder?
Ja, das klemmt leider ein bisschen. Theoretisch wird es mal eine geben, aber es bleibt spannend, ob es die gibt.
Gut, aber gelesen wird auf jeden Fall. Dankeschön, Kirsten Fuchs. Fein, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen und für die Mädchenmeuterei.
Dankeschön.
Der neue Roman von Kirsten Fuchs, jetzt bei Rowohlt. Berlin erschien mit 496 Seiten für 22 €.